HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit dem Regisseur Ulrich Rasche, Gastgeberin Ruth Fühner. Eine Sternstunde am Schauspiel Frankfurt. Das war Ulrich Rasches Inszenierung des ältesten überlieferten Dramas überhaupt, Die Perser von Aischylos. Ein düsteres, wuchtiges Oratorium, angestimmt von einer stampfenden Männerhorde und einem so stolzen wie machtlosen Frauentrio. Vorangetrieben von einer gnadenlos kreisenden Bühnenmaschinerie, zwingendem Sprachrhythmus und hypnotischer Musik. Herr Rasche, Aischylos erzählt von dem Leid, das die Hybris des Perserkönigs Xerxes über sein Volk brachte. Was verbindet für Sie diesen 2500 Jahre alten Bericht vom historischen Sieg der Griechen in der Seeschlacht von Salamis mit unserer Gegenwart?
Das ist verblüffend leicht herzustellen. Wenn man den Text liest, dann erscheint einem der Perserkönig Xerxes als eine auffällige Persönlichkeit, die extrem starke Parallelen hat mit den politischen Führungskräften, die uns heute umgeben. Man muss es nicht verhehlen, dass wir von rechtspopulistischen Kräften umgeben sind, nicht nur in Europa, auch in Amerika. Und dieser Xerxes, dieser König, stand dann im Zentrum meines Interesses, um die Perser zu inszenieren. Das Erstaunliche ist, dass die Perser ja ein sehr gut funktionierendes Reich als Gesellschaft, sehr intakte Strukturen erarbeitet hatten, vorbildlich waren, parallel eigentlich zur griechischen Demokratie. Und der König Darius, also der Vater von Xerxes, war ein sehr geschätzter, von allen Bevölkerungsschichten gewürdigter König. Es war ja ein Diktator, aber dennoch konnte man sich mit seiner Führungsqualität anfreunden. Und als dann Xerxes an die Macht kam, nachdem Darius gestorben ist, musste dieser wohl sich profilieren. Es gab eigentlich keinen Grund, jetzt Feldzüge gegen die Griechen zu führen. Das ist dann eben die Schlacht bei Salamis. Denn wie gesagt, das war eine intakte Gesellschaftsform. Man kann herauslesen, dass den Xerxes bestimmte Motive dazu veranlasst haben, diesen Wahnsinnsakt zu wagen, den Bosporus zu überqueren und die Griechen anzugreifen. Und die liegen alle im persönlichen Bereich, eigentlich in einer narzisstischen Kränkung. Das sagt die Königsmutter Atossa, dass man den Sohn des großen Darius vielleicht nicht ernst genommen hat und dass man immer gesagt hat, dir geht es ja gut, weil du der Sohn des großen Königs bist. Und das muss ihn so geärgert haben, dass er zu solchen hybriden Feldzügen sich aufgeschwungen hat.
Ein Schelm, wer dabei an Donald Trump oder ähnliche Figuren heute denkt, aber Sie, Ulrich Rasche, tun ja nichts, um diesen Stoff vordergründig zu aktualisieren.
Das Tolle ist ja, dass wir eine Distanz zu den Texten haben. Und in der Distanz liegt gerade die Möglichkeit, dem Zuschauer den Assoziationsraum und Gedankenraum zu geben, um selber die Schlüsse daraus zu ziehen. Also mich interessiert keine konkrete tagespolitische Stellungnahme im Theater. Ich denke, dass die Zusammenhänge, die bei den Persern dargestellt sind und in denen wir uns heute auch aufhalten, in einem größeren kulturellen Raum und politischen Raum gedacht werden können. Und mir reicht das. Ich denke auch, dass es deutlich wird in der Inszenierung, dass auf solche Persönlichkeiten eben rekurriert wird.
Den Sieg allerdings tragen eben die Griechen davon über diesen hybriden Xerxes in seinem Übermut, in seinem Machtanspruch. Und einer von ihnen, von den Siegern, also Aischylos, leistet es sich sogar, den Untergang dieser Feinde aus deren Perspektive zu beleuchten. Was ist das für eine Leistung?
Das ist das Verblüffende, dass der Aischylos dem griechischen Volk, also das Theaterstück ist ja für die Griechen geschrieben, den Untergang des Feindes schildert in den grausamsten Formen. Und er zeigt eigentlich auch auf, was verloren gegangen ist, welches Leid unter die Perser gekommen ist, wenn man in einer Gesellschaft vergisst, letztendlich demokratische Strukturen zu stärken. Wenn man vergisst, auf die Bevölkerung zu hören, wenn man persönliche Interessen einer Führungspersönlichkeit in den Vordergrund setzt. Und Aischylos kämpfte ja nicht nur leibhaftig mit in der Schlacht von Salamis, sondern er kämpfte auch für die Erhaltung der attischen Demokratie. Und in der Weise, wie er den Griechen vorgeführt hat, dass ein Volk, das nicht den Grundprinzipien, den gesellschaftlichen Ordnungen gehorcht, untergehen kann, das war ihm wichtig, als Spiegel sozusagen auf die eigene demokratische Form, die es für ihn wichtig war, zu erhalten.
Die steht dann als leuchtendes Gegenbeispiel da, kommt aber historisch nicht aus ohne Sklaven und ohne Frauen, die nichts zu sagen haben.
Ja, na gut, sicherlich kann man in der Demokratie der Griechen vieles finden, was jetzt nicht zur damaligen Zeit optimal gewesen ist, was sich ständig fortentwickelt hat. Und wir selber heute haben ja noch damit zu schaffen, dass die Demokratie zwar vieles ermöglicht, aber nicht alles. Und ich denke, die Diskussion muss aufrechterhalten bleiben und die wird ja auch geführt.
Der Chor, der bei Ihnen eine große Rolle spielt, ist nicht nur eine Erfindung des antiken Theaters, sondern er kommt sozusagen gleichzeitig mit ihm zur Welt. Er spielt aber bei Ihnen auch jenseits antiker Stoffe und Stücke eine große Rolle. Warum, Ulrich Rasche?
Der Chor ist das Mittel, um Gemeinschaft herzustellen im Theater, und das ist mein Thema. Ich habe tatsächlich jetzt mit unterschiedlichsten Stoffen versucht, die chorische Form zu etablieren, zu entwickeln. Das interessiert mich seit meiner ersten Arbeit 2004 in Berlin im Palast der Republik, in dem entkernten Palast der Republik, ist der Chor mein Medium. Und mit dem Chor kann ich mir Fragen stellen, inwiefern Gemeinschaft möglich ist, inwiefern das Individuum der Gemeinschaft entgegensteht, wie kann das Individuum integriert werden. Das sind alles sehr allgemeine Fragen, die in der Theatergeschichte immer wieder mit dem Chor im Zusammenhang gestellt werden. Aber die konnte ich mir aufgrund meiner vielen Chorarbeiten nochmal erklären.
Nun kann der Chor, wenn wir ihn als moderne Masse zum Beispiel begreifen, ja durchaus in hysterische Abgründe stolpern. Er kann auf der anderen Seite eben auch ein Vorbild sein für positive Gemeinschaftsbildung. Also diese Doppeltheit, die steckt da immer schon auch drin, oder?
Der Chor trägt in sich die Ambivalenz. Das ist ja genau seine Gefahr. Das ist aber auch seine Stärke. Wer sich gegen die Gemeinschaft stellt und nur das Individuum in den Vordergrund stellt, hat andere Probleme. Ich denke, wir sind in einer Zeit, wo Individualität in einer bestimmten Weise überbewertet ist oder wir ein Bild von Individualität haben, das sich nicht mehr mit Gemeinschaft, mit Gesellschaft verbinden lässt. Das ist unser Grundproblem. Jeder hält sich für den Einzigen, für den, der weiß, wie es funktioniert. Aber
Stichwort Filterblase?
Filterblase, was meinen Sie damit?
Also jeder kann sich sozusagen, vor allem seit es die neuen Medien gibt, seinen eigenen Echoraum sozusagen zusammenstellen, genau. Und muss überhaupt keinen Kontakt mehr aufnehmen zur realen Welt und zu den anderen um ihn herum.
Genau, er muss auch die Konsequenzen tragen. Er kann seinen Hasskommentar irgendwo posten, anonym, und muss nicht in die Kommunikation mit den anderen treten. Also er kann ein sehr destruktives Verhalten ausüben. Aber das ist gar nicht das, was mich interessiert, sondern mich interessiert, wie kann ich als jemand, der von sich weiß, dass meine Individualität einen Wert hat, wie kann ich mich trotzdem verbinden mit anderen? Wie kann ich in Kontakt kommen mit anderen? Muss ich mich zurücknehmen? Muss ich meine Werte ändern, wenn ich jemanden, ein Gegenüber habe? Ich denke, ja. Die Frage ist aber natürlich immer die, wie weit geht das Individuum zurück, um die Gemeinschaft zu stützen, um Gruppe zu bilden? Das sind grundsätzliche, fast staatsrechtliche Fragen, die mich aber interessieren.
Der Einzelne erscheint bei Ihnen dann eben auf der Bühne eingespannt zwischen Maschinendynamik und Kollektiv. Spielt Emanzipation da überhaupt keine Rolle mehr?
Emanzipation von?
Des Einzelnen.
Der Einzelne steht vor dem Chor zum Teil, ja. Der Einzelne versucht, sich gegen die Maschinerie zu wehren. Die Maschinerie ist ja jetzt kein fatalistisches Menetikel, das mir nicht die Möglichkeit gibt, mich trotzdem zu äußern. Ich denke, dass wir in einem sehr komplexen Gefüge geboren sind, dass wir Abläufe befolgen müssen, dass wir diese Abfolgen verstehen müssen und dann entsprechend unserer Fähigkeit dagegen anzugehen. Und diese Spannung zwischen dem Erkennen von Gefügen, von Strukturen, von Ordnungen und meiner eigenen Meinung dazu und meinen Empfindungen, die zum Ausdruck zu bringen, das ist eine Diskrepanz, die produktiv ist, glaube ich, und die nie feststeht, sondern die immer wieder befragt werden muss. Und das Ziehen in die eine Richtung bedeutet eine Erneuerung sowohl als auch das Ziehen in die andere Richtung. Das ist ein Prozess, der Demokratie ermöglicht und der Gesellschaft und Individuum in ein Verhältnis bringt, wovon wir profitieren.
Der Autor, der Sie bisher am meisten zu interessieren scheint, ist der Hesse Georg Büchner. Sie haben 2015 in Frankfurt Dantons Tod inszeniert, 2017 den Woyzeck in Basel. Sie denken auch an eine Inszenierung von Léonce und Lena nach. Was verbindet Sie oder was verbinden Sie mit Georg Büchner?
Büchner ist tatsächlich für mich die nächste literarische Quelle und da habe ich tatsächlich viel gelernt. Das ist vor allen Dingen in der Beschäftigung mit Dantons Tod entstanden, den ich ja auch in Frankfurt inszeniert habe. Und ich erzähle immer gern von dem Fatalismusbrief, den Büchner an seine Braut geschrieben hat, wo er die Geschichte der Französischen Revolution studiert hat und sich unter diesem grässlichen Fatalismus der Geschichte wie zernichtet fühlt. Und er findet in der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit und in den menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt. Und diese ist eben allen und keinem verliehen. Und der Einzelne ist bei ihm nur Schaum auf der Welle. Es scheint unmöglich zu sein, dagegen aufzubegehren, gegen dieses eherne Gesetz. Und dann sagt er, es zu erkennen, ist das Größte, es zu beherrschen, unmöglich. Und das ist eine tiefe, fast depressive Einsicht in die Möglichkeiten der menschlichen Existenz. Und wenn ich dann aber trotzdem die Schriften lese oder das Werk von Büchner, die Biografie überblicke, dann freue ich mich darüber, dass er diese Werke trotzdem geschrieben hat. Und er hat sie ja nicht geschrieben, um aufzugeben, sondern er hat sie geschrieben aufgrund seiner Hoffnung, die Verhältnisse dennoch verändern zu können. Ganz augenfällig ist auch die Entstehung des hessischen Landboten. Das ist ja eine Art Revolutionsbrief, wo er ja die Landbevölkerung, die arme Bevölkerung stark verteidigt hat und sie zum Aufstand aufgefordert hat. Friede den Hütten, Krieg den Palästen, das ist ja ein wichtiges Zitat. Und das hat er fast nach dem Fatalismusbrief diesen hessischen Landboten noch schreiben können. Und das finde ich, also diese Doppelbödigkeit einfach oder dieses Paradox leben zu können, trotzdem weiterarbeiten zu können, das ist für mich eine wichtige Erfahrung. Und die hoffe ich, findet auch in meiner Arbeit Ausdruck. Also wenn Sie beschreiben, dass meine Arbeiten tatsächlich geprägt sind von diesen großen ehernen Gesetzen, von die vielleicht durch die Bühne symbolisiert werden, durch den unendlichen Lauf der Maschinen, diese Brutalität, in die die Menschen geraten, dann ist die Aufführung ja doch ein Zeichen dafür, wie viel Kraft in einem stecken kann, wie viel Energie und Gedanken wir aufwenden, um dagegen doch anzukommen.
Das heißt, wir dürfen uns Ulrich Rasche nicht als depressiven Menschen vorstellen.
Vielleicht gibt es diese fatalistische Einsicht in mir, aber ich habe gelernt, dennoch weiterzuleben. Das liegt erstmal in meiner Natur, dass ich zu viel Spaß an bestimmten Dingen habe, aber auch die Notwendigkeit. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Es scheint irgendwie eine Aufgabe zu sein, trotz der Verhältnisse, in denen wir leben, etwas zu tun. Und wir müssen etwas tun. Wenn wir jeden Tag die Nachrichten hören, uns die Kriege anschauen, die Flüchtlingskatastrophen, Syrien etc., dann ist es doch geradezu geboten, gerade auch für einen Theatermacher, der in der Öffentlichkeit etwas bewirken will, weiter zu tun. Und das ist die Aufgabe, die das Theater heute hat. Und ich sehe da eigentlich einen sehr großen, produktiven, wertvollen Raum und den möchte ich einfach nutzen.
Soweit. Vielen Dank, Ulrich Rasche. Wir machen jetzt, erst wollte ich sagen, eine Atempause, aber das ist die erste Musik, vielleicht nicht unbedingt, die Sie uns mitgebracht haben von Tom Willems. Eher eine Musik, die das Chaos, die Gewalt, den Lärm um uns herum widerspiegelt. Tom Willems, In the Middle Somewhat Elevated, mitgebracht von dem Theaterregisseur Ulrich Rasche in den HR2 Doppelkopf. Tom Willems, Ulrich Rasche, war einer der Lieblingskomponisten von William Forsythe, der dafür gesorgt hat, dass Frankfurt tanztechnisch überhaupt auf die Weltkarte kam für ein paar Jahre lang. Für Sie war William Forsythe auch von Bedeutung. Warum?
Tatsächlich war das, ich war noch relativ jung, In the Middle Somewhat Elevated, oder auch die anderen Stücke, Lim Theorem, die ich alle in Frankfurt gesehen habe. Ich habe ja in Bochum Kunstgeschichte studiert. Da bin ich während meines Studiums nach Frankfurt gefahren und das war für mich eine Offenbarung. Das hatte ich nicht erlebt zuvor. Tatsächlich gab es ja Pina Bausch in der Nähe von Bochum in Wuppertal, aber Forsythe war dann auch eine Adresse für mich, wo ich Dinge eben gesehen habe, die die ich auch in Zusammenhang bringen konnte mit meinem Kunstgeschichtsstudium. Ich habe mich sehr stark eigentlich mit der Minimal Art der Amerikaner in den 50ern und 60ern oder 70ern auseinandergesetzt. Und Forsyth als Amerikaner hat natürlich eine Menge in seiner Arbeit davon auf die Bühne bringen können, zeigen können. Und für mich waren Lim's Theorem oder eben In the Middle somewhat elevated, also wirklich enorme Räume und Räume auch in Bezug auf das, was in Frankfurt eben zu sehen war. Also das Schauspielhaus, das ich dann zum ersten Mal in seiner vollen Portalbreite mir eröffnete, das konnte Forsyth, ja, er musste nichts verbergen. Er hat diesen Raum, so wie ich das heute ja auch wahnsinnig gerne mache, ganz gezeigt und in seiner monumentalen Größe genial bespielen können.
Pina Bausch haben Sie eben schon erwähnt, auch ein wichtiger Einfluss.
Genau, Forsyth, Pina Bausch oder Wilson, das ist eigentlich seltsam, ja. Ich erzähle eigentlich immer vom Tanztheater, ich erzähle immer gerne von Pina Bausch. Das war selbst in Bochum am Schauspielhaus gab es das Tanztheater von Reinhold Hoffmann, auch aus der Tradition des deutschen Tanztheaters mit Gerhard Bohner zusammen. Und das war eine Gruppe von Menschen, die mich inspiriert hat. Das war damals schon ein diverses Ensemble. Das waren Menschen, die nicht nur aus Deutschland kamen. Das waren People of Color da drin. Da gab es eine andere Lustigkeit als im deutschen Sprechtheater. Das hat mich wahnsinnig angezogen. Und die Fähigkeit, über die Sprachbarrieren hinaus Kunst oder Kommunikation herstellen zu können, das war für mich ein Vorbild. Und bei Pina Bausch war das ja noch eine Schraube weitergedreht oder in einer anderen Weise dargestellt, dass die Tänzer ja auch viel gesprochen haben, dass sie mit gebrochenem Deutsch gesprochen haben, dass das niemanden gestört hat und dass ihre Eigenheit, ihre Individualität dadurch gerade zum Ausdruck kam und zum Wert der Aufführung wurde. Und da gab es eben bei Pina Bausch auch immer den anderen Moment, wo diese Individualitäten sich zusammengeschlossen haben in diesen großartigen Ensembles, wofür die Bausch ja berühmt ist. Wenn Sie sich an diese Nelkenline erinnern, wo plötzlich alle Tänzer sich zu einer Reihe zusammenschließen oder zu einem Kreis und mit derselben Bewegung auf den Zuschauer zukommen, da habe ich immer gedacht, wieso erscheint mir jeder einzelne, obwohl ja alle das Gleiche machen, jetzt immer noch so interessant. Dieses Spiel zwischen Individuellem und Gruppe, wovon wir ja gerade schon gesprochen haben bei mir im Chor, das ist etwas, was ich bei Bausch beobachtet habe.
Ja, das finde ich interessant, weil da schließt sich tatsächlich wieder so ein Kreis. Zuerst habe ich gedacht, eigentlich nur seltsam, dass gerade das seine Inspirationsquellen gewesen sind, also Forsyth und Pina Bausch, weil Forsyth hat ja die Körperbildsprache befreit in einem Maß, wie es das vorher überhaupt nie gegeben hatte. Bei Pina Bausch steht das Individuum mit seiner Erzählung, sie hat ja ihre Inszenierungen oft aus Erzählungen ihrer Ensemblemitglieder entwickelt, steht das Individuum zunächst mal so im Vordergrund. Und da habe ich mir gedacht, wie kommt das eigentlich oder wie ist das tatsächlich eingeflossen in die Arbeit von Ulrich Rasche?
Tatsächlich, Forsyth arbeitet an den Grenzen der Präzision, des Maschinellen. Für mich erscheint Forsyth streng mathematisch, zumindest in seinen großen Arbeiten in den 80ern oder frühen 90ern. Die Arbeiten wirken oft wie am Reißbrett entwickelt. Und diese Ordnung werden tatsächlich erstmal von dem Ensemble, von diesen Wahnsinnstänzern befolgt, werden aber in der Kraft und in der Energie, die sie da hineingeben, überhöht, würde ich sagen. Und auch Tom Willems Musik, die wir gerade gehört haben, die ist eigentlich von einem Rhythmus bestimmt, der etwas Repetitives hat, der mich auch an Versuche aus den 50ern und 60er Jahren der amerikanischen Musik erinnern, die aber dann trotzdem in ihrer Impulsivität versuchen, dieses Raster zu verlassen. Und egal, worüber ich rede, ob ich über Pina Bausch rede oder ob ich über Forsyth rede, über Frank Stella, Jackson Pollock etc., sind alles Versuche, eine Klarheit, eine Struktur, eine Linie in der Arbeit zu finden, eine Form auszuüben und diese wieder verlassen zu können. Und das ist eigentlich der Punkt, um den es mir immer geht. Also wie kann ich mit jemandem zusammen sein? Wie kann ich mich orientieren, festhalten an Zusammenhängen, an Gesellschaftsstrukturen, an Gesellschaftsorganisationen? Wenn ich das jetzt mal sozialpolitisch formulieren will, wie kann ich mich in einem Raster aufhalten und trotzdem davon abweichen?
Ich habe festgestellt, wenn man in Vorstellungen von Ihnen sitzt, dann gibt es natürlich erstmal dieses beherrschende Bild der Maschinerie, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber man kann eigentlich genauso gut auch die Augen schließen und nur zuhören. Und man hat eigentlich eine Art Minimal-Oper vor sich. oder bewegt sich in der mit den Bildern vor den inneren Augen. So ein Hang zum Gesamtkunstwerk ist Ihnen nicht fremd?
Das ist keine Absicht. Das ist der Versuch, die Mittel tatsächlich denken zu können und sie aufeinander in Bezug setzen zu können. Es ist jetzt nicht meine Absicht gewesen, ein Gesamtkunstwerk herzustellen. Ich arbeite mit sehr wichtigen Partnern zusammen. Ari Benjamin Myers, der Amerikaner ist, Nico van Versch oder Monika Roscher, das sind Komponisten und Komponistinnen, die mir eine Menge zu meiner Ästhetik hinzugebracht haben. Es ist ja unsere Ästhetik, das ist ja gemeinsam entwickelt worden. Und die Frage war nicht von Anfang an, komm, wir machen ein Gesamtkunstwerk, sondern es ist im Austausch entstanden. Und wenn Sie Ihr Handwerk wirklich durchdringen wollen, dann kommen Sie eben zu solchen Punkten. Und dann ist die Gleichwertigkeit der verschiedenen Partner eher das Thema. Und das Resultat ist das Gesamtkunstwerk vielleicht, obwohl ich mit dem Begriff wirklich vorsichtig bin.
Zu belastet durch Richard Wagner, ich gebe es zu. Ja, Partner. Der Partner von Ulrich Rasche, dem Regisseur, ist Ulrich Rasche, der Bühnenbildner. Sie machen entwerfen ihre Maschinen, ihre Raummaschinen immer selbst. Diese schweren Maschinen, die ihrerseits die Bewegung der Menschenkörper im Raum eben antreiben. In Dantons Tod waren es raumhohe Walzen, die Akteure hoch über den Köpfen des Publikums. Bei den Räubern sind es sich hebende und senkende Laufbänder gewesen. In den Persern sind es zwei riesige runde Scheiben, die sich drehen und gegeneinander zu verschieben scheinen. Wie ist es zu diesen Maschinen gekommen, die die Schauspieler zum Gehen, zum Dagegen-Angehen antreiben, zwingen die ganze Zeit?
Jetzt bin ich nicht nur mein eigener Partner, sondern ich habe ja ein riesiges Team. Das vergisst man immer. Da stehen tatsächlich sehr, sehr gute Mitarbeiter hinter. Bin kein ausgebildeter Bühnenbildner tatsächlich, aber dennoch, die Idee ist tatsächlich gesetzt worden von mir. Wie ist dazu gekommen? Wir hören nachher Terry Riley in C. Das ist eine Musik, die mich stark inspiriert hat. Die ist eigentlich ausschlaggebend gewesen für meine erste Arbeit im Palast der Republik hier in Berlin. Da gibt es einen Grundpuls, der vorgegeben wird, und auf diesem Puls schaffen es verschiedene Gruppen von Menschen zu singen und zu sprechen. Diesen Puls wollte ich, den ich bei Riley gefunden habe, übersetzen in meiner Arbeit, und diese Übersetzung ist im Laufen passiert. Das ist damals eine Parade gewesen, orientiert an den damaligen Montagsdemonstrationen, gegen die Einführung von Hartz IV gerichtet waren. Und ich habe auf der Straße Demonstrationen gesehen, wo die Menschen gelaufen sind unter den Linden. Und sie hatten aber nicht genügend Kraft, fand ich, in ihrem Ausdruck. Und dann habe ich diese Montagsdemonstrationen in den Palast der Republik zu setzen und eben diese Parade, dieses Laufen zu imitieren. Und dieses Laufen wurde anhand eines Pulses, ähnlich der Musik von Terry Riley, in den Raum übersetzt. Und da kam zum ersten Mal zustande, dass eine Gruppe von, ich glaube, 48 Menschen über einen Paradesteg gelaufen sind, der 30 Meter lang war. Und da gab es zum ersten Mal die Vernetzung oder die Verknüpfung von körperlicher Bewegung, Aktivität mit einem musikalischen Score, der vorgegeben war.
Sie verlangen Ihren Schauspielerinnen und Schauspielern ja unglaublich viel ab. Also die müssen angehen, anmarschieren gegen die Maschinerie die ganze Zeit und das noch koordinieren mit einem sehr, sehr präzisen und immer sehr gut verständlichen chorischen Sprechen. Und Sie verlangen ihnen darüber hinaus ab, eben Teil eines Kollektivs zu sein, in dem der Einzelne nicht selten restlos untergeht. Was muss ein rascher Schauspieler, eine rasche Schauspielerin mitbringen? Das sind ja meistens Männer bisher.
Ist das so? Da sind auch viele Frauen. Tatsächlich ja, in den Chören vielleicht. Aber jetzt bei den Persern waren 3 Frauen exponiert und jetzt bei der Elektra in München sind es sogar viel mehr Frauen. Das ist ein Stück über Frauen. Was mussten die mitbringen? Die müssen eine große, große künstlerische Kraft mitbringen. Die speist sich aus der Handwerklichkeit und zweitens aus einer starken Bewusstsein darüber, was sie als Künstlerin ausdrücken wollen.
Ist das leicht beizubringen?
Das ist nicht beizubringen. Solche Menschen finden sie oder sie finden sie nicht. Das Handwerk natürlich ist beizubringen. Das kann ich eigentlich nicht. Das wird auch mitgebracht. Aber wenn diese Künstler und Künstlerinnen dann in diese, sich mit dieser Form auseinandersetzen, dann bedarf es einer großen Fähigkeit, sich ausdrücken zu wollen, ein Bewusstsein zu haben, Dinge erkennen zu können, die also in der Gesellschaft, die sie zum Ausdruck bringen wollen, eine Unbedingtheit, wie sie eigentlich jedem großen Künstler eigen ist.
Aber so der große Ego-Schauspieler würde in Ulrich Rasches Theater kaum eine Chance haben.
Das würde ich nicht so sagen. Schauen Sie, bei den Persern spielt Valerie Ceplanova mit, die bei Castorf das Gretchen gespielt hat. Da tritt sie auf als starkes Individuum und Valerie ist ein starkes Individuum. Das weiß ich genauso gut Katja Bürkle, Patricia Zurkowska. Ich habe das Gefühl, dass in meiner Form gerade diese Menschen sichtbar werden. Es ist natürlich nicht ein Druck, aber eine Not da, sich mit dieser Form auseinanderzusetzen. Aber in der Fähigkeit, Widerstand aufzubauen gegenüber dieser Form, drückt sich meines Erachtens diese Größe dieser Künstler aus. Und ich rede immer gerne über Musik. Der Film Trip to Asia über die Berliner Philharmoniker, der ist mir da ganz wichtig. Die Philharmoniker, die ja als großes Ensemble, als eine Qualität von Gemeinschaft bekannt sind, die reden in diesem Film so genau über ihre Fähigkeiten, die jeder Einzelne hat, über ihre Fähigkeiten, jedes Instrument in dem Orchester hören zu können. Und alle zusammen schaffen es unter dem Dirigat von Simon Rattle oder wem auch immer, einen besonderen, einzigartigen Klang zu finden. Keiner dieser Künstler fühlt sich in seiner Individualität unterdrückt, ganz im Gegenteil. Er fühlt sich geradezu wahrgenommen und er weiß von jedem anderen im Orchester, wie er mit ihm zusammenspielt. Und wenn Sie diesen Film sehen, dass einige neue Orchestermitglieder fahren ja sozusagen zur Probe mit und die werden ja, ich glaube, über ein Jahr oder zwei Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ins Orchester aufgenommen und nach zwei Jahren entscheidet man sich dann, ob diese eine dabei bleiben kann oder nicht. Also die Sensibilität dafür, was ein Einzelner in eine Gemeinschaft einbringen kann, das ist bei den Philharmonikern so stark ausgeprägt. Und das ist gerade, also wie kann ein Künstler, der so einzigartig ist, sich so in einer Gemeinschaft eines Orchesters wahrnehmen? Das ist für mich ein Ideal. Das habe ich an diesem Film sehr genau oder sehr genossen, wie das dort erklärt wurde.
Sie haben gerade einen Regisseursnamen genannt, der sozusagen als Ihr Antipode oder einer Ihrer Antipoden gelten kann, Frank Castorf. Auf der einen Seite Ironie, auf der anderen Seite bei Ihnen Pathos. Nicht Zertrümmerung, sondern ein großes, großes Räderwerk bauen bei Ulrich Rasche. Wo ordnen Sie sich selbst ein in der Theaterlandschaft im Augenblick?
Als Castorf ist jetzt kein Antipode, oder wenn im produktiven Sinne, also ich schätze Castorf, ich schätze die Volksbühne ungemein. Das ist eine wichtige Zeit gewesen, glaube ich. Der Gegensatz ist auch nicht Pathos. Pathos interessiert mich nicht. Ich würde davon sprechen, dass ich mit einer Entschiedenheit, mit einer Eindeutigkeit meine Stücke anlege. Ich muss einfach mich verhalten dürfen. Ich muss mich verhalten können. Die Volksbühne oder ich würde das auch auf unsere ganze Gesellschaft beziehen, der versucht, die Umstände so beschreiben zu müssen oder zu können, dass ich nicht mehr fähig bin, etwas ausdrücken zu können, dass ich alles nur noch in einer ironischen Wendung zum Ausdruck bringen konnte. Die Unmöglichkeit aufzuzeigen, etwas verstehen zu können und die Unmöglichkeit handeln zu können, die ist uns lange vorgeführt worden. Die mag für die Postmoderne symptomatisch gewesen sein, aber wir leben inzwischen in einer Zeit, wo es geradezu notwendig ist, dringend notwendig ist, zu handeln, zu verstehen. Und ich kann mich nicht mehr davor schützen und zu sagen, es ist relativ, ich bin eingebunden in bestimmte Umstände, mein Handlungsvermögen ist beschränkt, ich muss einfach Stellung beziehen. Unsere Gesellschaft droht auseinanderzubrechen, die Kräfte, die erstarken, sind gefährlich und sie zielen direkt ins Zentrum aller demokratischen Errungenschaften. Und da ist das Theater eben aufgefordert, Stellung zu beziehen. Deswegen glaube ich, dass bestimmte Theaterformen heute nicht mehr an der richtigen Stelle sind. Und ich bewundere dann Leute wie Milo Rau beispielsweise, die sich mit einem ganz klaren Katalog Aufgaben gestellt haben, um diese Missstände aufzuzeigen.
Ulrich Rasche, vielen Dank. Soweit. Jetzt kommt ein vielleicht etwas überraschendes Musikstück, nämlich von Louis Armstrong. Was hat der hier zu suchen?
Louis Armstrong, das ist tatsächlich jetzt der West End Blues, den Pina Bausch unter dieser Nelkenline, worüber wir gerade gesprochen haben, gelegt hat. Wieder dasselbe Thema, eine Grundinstrumentierung führt den Beat aus, gehorcht sozusagen der Struktur, der Gemeinschaft, und Louis Armstrong kann mit der Trompete da oben drüber frei improvisieren, geht dann aber auch wieder zu dieser Grundkombo, und da entstehen tatsächlich interessante musikalische Ergebnisse.
Louis Armstrong, West End Blues. Gast im HR2 Doppelkopf bei Ruth Fühner ist heute Ulrich Rasche. Studiert hat er Kunstgeschichte, wollte aber von Anfang an Regisseur werden, was vielleicht nicht verwundert bei einem, der in Bochum zu jener Zeit aufwuchs, als das dortige Schauspielhaus einer der Theatermagneten der Republik war. Später assistierte er der großen Tragödin Edith Klever an der Berliner Schaubühne, und seit 2002 schlug er sich als freier Regisseur durch. Heute ist er eine der prägenden Gestalten des deutschen Gegenwartstheaters. Für Die Perser des Eisschillers, eine Frankfurter Koproduktion mit den Salzburger Festspielen, ist Rasche im November mit dem Nestroy-Theaterpreis für die beste Aufführung im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet worden. Und jetzt ist erstmal ziemlich nachträglich, Herr Rasche, ein herzlicher Glückwunsch angesagt. Das war schon der zweite Nestroy-Preis in Folge, den Sie gewonnen haben. Zum Berliner Theatertreffen waren Sie auch schon zweimal eingeladen. Was bedeutet Ihnen sowas? Was bedeutet das im Theaterbetrieb?
Das sind, vielen Dank erstmal. Das sind aber zwei ganz unterschiedliche Dinge. Was bedeutet das mir und was bedeutet das im Theaterbetrieb? Der Markt im Theaterbetrieb, der ist nicht zu negieren. Die Meldungen müssen kommen. Die Politik muss befriedigt werden. Künstlerische Erfolge sind die Beträge, mit denen wir bezahlen. Und ein jedes Haus muss diese Beträge einzahlen auf das Konto der Kulturpolitik, würde ich sagen. Für mich selber ist das natürlich eine Bestätigung. Sie haben es gesagt, ich habe ja sehr lange in der freien Szene in Berlin gearbeitet. Das waren zum Teil trockene Jahre, finanziell trockene Jahre, aber auch in der Art, wie ich arbeiten konnte, obwohl ich durch den Hauptstadtkulturfonds immer großzügig unterstützt wurde. Mich hat ja dann Hasko Weber in Stuttgart lange gefördert, als eine Art Orchidee in seinem Faust-Ensemble gehalten. Und Oliver Reese hat mich ja dann tatsächlich zum ersten Mal groß produziert mit Dantons Tod in Frankfurt. Das war eine Art Durchbruch für mich.
Woran macht sich das fest, ein Durchbruch?
Sie merken einfach, welche Reaktionen Sie bekommen, wie Sie rezipiert werden jetzt außerhalb der lokalen Szene, welche Resonanzen Sie einfach haben. Und Dantons Tod ist wirklich eine außergewöhnliche Arbeit gewesen. Und da bin ich Reese auch zu großem Dank verpflichtet, weil er mit sehr viel Mut und mit sehr viel Visionskraft in diese Produktion investiert hat, finanziell investiert hat. Das war ein Mammutunternehmen. Und er konnte nicht davon ausgehen, dass das wirklich gut ausgeht. Ich habe zwar bei ihm schon vorher gearbeitet, im Bockenheimer Depot mit Wilhelm Meister, aber die Arbeit hat es in sich gehabt. Und man weiß ja, dass Reese das Theater in Frankfurt weit nach vorne gebracht hat. Und ich schätze ihn einfach diesbezüglich sehr. Er ist einfach ein Visionär, ein sehr genauer Geschäftsmann. Das muss man ihm nicht vorhalten. Das ist in solchen Institutionen wichtig, aber er weiß, welche Kunst er fördert und warum er das tut.
Dann gab es in Frankfurt noch vor den Persern, jetzt als letztes, Sieben gegen Theben beziehungsweise Antigone. Trotzdem grummelt es da im Haus so ein bisschen, was den Regisseur und Theatermacher Ulrich Rasche angeht. Woran liegt das?
Es grummelt im Haus eigentlich jetzt nicht mehr, nachdem man gemerkt hat, was für ein durchschlagender Erfolg das ist. Die zweite Staffel von 8 Vorstellungen war innerhalb von 2 Tagen ausverkauft, der Nestroy-Preis, die Presse war eigentlich sehr gut, in Salzburg waren es auch alles ausverkaufte Vorstellungen. Ich kann verstehen, dass wenn ich an so ein Haus komme, dass alle Grenzen gesprengt werden, dass jede Abteilung an ihre Grenzen kommt und darüber hinaus teilweise. Ich bin glücklich darüber, dass die Salzburger Festspiele mich gefragt haben, ob ich dort arbeiten will, woraufhin ich ja Anselm Weber gefragt habe, ob er diese Koproduktion mittragen möchte.
Für Intendant in Frankfurt.
Genau, und diese Synergieeffekte beider Häuser haben eben zu diesem großen Erfolg dieser Produktion beigetragen. Das wäre alleine nicht möglich gewesen. Ich habe gerade Oliver Rehse klar mein Lob ausgesprochen. Ohne die Salzburger Festspiele wären die Perser in Frankfurt jetzt nicht zur Aufführung gekommen.
Weil diese Maschinen, von denen wir gesprochen haben, eben einfach auch unglaublich viel Geld kosten.
Sie kosten viel Geld und es gibt aber auch eine Infrastruktur in Salzburg, auf die man zurückgreifen konnte. Mitarbeiter im konstruktiven Bereich, Maschineningenieurbereich, ein Know-how von Festangestellten, die man einfach nutzen konnte. Das sind hochqualifizierte Mitarbeiter, die sich mit Hydraulik, mit diesen Hebungen und Senkungen, mit Statik auskennen, mit Sicherheitstechnik, mit Steuerungskonzepten. Die gibt es in Salzburg. Es gibt in Frankfurt auch hervorragende Mitarbeiter. Bernhard Klein von der Tonabteilung, den liebe ich über alles. Den würde ich am liebsten in jede Inszenierung von mir mitbringen. Das ist ja jemand, der bei Forsyth gearbeitet hat und mit dem verbinde ich eben eine große Leidenschaft für das Theater. Oder Marion Tietke, das sind alles hervorragende. Ein Mitarbeiter. Über den Intendanten in Frankfurt kann ich nur wenig sagen. Ich habe ihn ja gar nicht gesehen. Also es gab 2 Begegnungen während der Perser und sonst musste ich vor allen Dingen mit der Geschäftsleitung dort kommunizieren.
Ulrich Rasche ist, das wollen wir nicht verschweigen, auch ein Regisseur, der polarisiert, was seine Inszenierungen angeht. Kritiker werfen ihn Totalitarismus zum Beispiel vor. Wie gehen Sie mit solchen Vorwürfen um?
Ich kann mich ja nur, wie ich das auch schon gerade getan habe, erklären, woran ich arbeite. Die Diskrepanz zwischen der Struktur und der Befreiung von der Struktur, zwischen der Maschine, die ich über Büchner begründe und meiner Not und meiner Energie und Kraft, die ich einsetze und die jeder Darsteller oder Darstellerin einsetzt. Diese Diskrepanz, dieser Zwiespalt, das interessiert mich. Geradezu auch ein Paradox. Ich sehe dazu eine Parallelität in der Existenz des Menschen. Für mich ist das eine klare, komplexe Durchdringung von Form. Wenn man mir da totalitäres Theaterschaffen unterstellt, dann kann ich nur so argumentieren und dagegen gehen. Mir ist sehr klar, warum ich die Dinge so tue.
Leute, die aus ihren Vorstellungen rauskommen, auch solche, die sie sehr schätzen, formulieren das oft so, dass sie sagen, sie fühlen sich selber fast wie zernichtet unter dieser Maschinerie, die da von der Bühne her über sie kommt, sozusagen. Zermürbt, plattgewalzt, brutal erschöpft, geschunden. Ich habe jetzt nur mal wahllos zitiert. Warum tun Sie den Zuschauern das an?
Wollen wir über die Perser reden, über den Untergang einer Gesellschaft, über den Krieg, über den Verlust, über den Tod, über den Schmerz? Tausender, Hunderttausender von Krieger und wollen hinausgehen und einen angenehmen Theaterabend haben. Ich glaube nicht, man muss diesen Verlust als Zuschauer auch spüren. Für mich ist die Erfahrung in einem Kunstwerk die Gegenwart von Kunst ein ausschlaggebendes Kriterium für den Wert von Kunst. Wie gesagt, die Kunstgeschichte, die mich interessiert, ist vor allen Dingen die räumlich argumentiert, die installativ wird, die eben performativ wird, wo ich als Zuschauer unmittelbar erfahren kann. Das ist ein Raum, der kunsteigen ist und diese Qualität, die muss ich auch in meinen Aufführungen in Betracht ziehen und einsetzen.
Ulrich Rasche, vielen Dank. Terry Riley, von ihm ist die letzte Musik, die Sie mitgebracht haben. Sie haben schon ein bisschen was gesagt über Ihre Beziehung zu ihm. Sagen Sie noch etwas über NC?
NC ist ja in C geschrieben. Der Grundpuls von einem Instrument wird in Achtelnoten über diese ganze Dauer des Abends gespielt oder der Aufführung. Und jeder Musiker hat jetzt die Möglichkeit, durch eine Sammlung von Patterns, von Mustern in diese Struktur hineinzugehen. Also es ist ja semi-aleatorisch, also halb zufallsmäßig komponiert. Und jedes Instrument darf in diese Komposition hineinsteigen, wann der Spieler, die Spielerin Lust dazu hat. Und das ist etwas, was mir gefällt, weil es letztendlich eine Entscheidung des Performers oder des Musikers verlangt und deswegen auch eine demokratische Form von Erschaffung eines Kunstwerkes darstellt.
Sagt Ulrich Rasche über Terry Riley in C.